Nach Sao Paulo, New York, rufe ich diese Woche Amrei Kohn und Katharina Lobenstein, die weltreisenden Journalistinnen auf der Suche nach der Zukunft des Journalismus in Tokio. Was zeigte euch denn diesmal der erste Zeitungskiosk, der euch über den Weg lief?
Also der erste Zeitungskiosk lief uns gestern Nacht über den Weg. Das war, als wir aus dem Flughafengebäude kamen und mit der Bahn in die Stadt fuhren. Wir haben natürlich nicht viel erkennen können, weil es sehr viele japanische Zeichen waren. Aber es war alles auf jeden Fall bunt und voll mit irgendwelchen Kochmagazinen und Skate-Magazinen und so weiter. Verstehen konnten wir leider nichts. Aber was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass in Japan die auflagenstärkste Zeitung der Welt kursiert und mit einer Auflage von 14 Millionen. Und nach wie vor die fünf auflagenstärksten Zeitungen der Welt hier in Japan existieren.
Aber lasst uns nochmal kurz zurückblicken. Ihr seid ja gerade 24 Stunden in Tokio und wir müssen noch ein bisschen zusammenfassen, was in New York geschah. Zum Beispiel nach dem Besuch bei Brian Storm. Das war sozusagen der letzte Kontakt zu euch, nachzuhören im Podcast des letzten Medienmagazins. Wie ging es dann weiter?
Wir sind nach dem Besuch bei Brian Storm zu ProPublica gegangen, in deren Büro in Manhattan. Und das ist eine große Redaktion, die vor allem Investigativreporter beschäftigt und ganz anders funktioniert, als man das von Zeitungsredaktionen kennt. Die sind eine Redaktion, wie man das kennt, mit Reportern und mit Redakteuren, aber sie bringen kein Produkt heraus, also keine Zeitung, die dann gedruckt wird, sondern sie haben eine Homepage und sie verschenken ihre Recherchen an große Medienpartner. Das fanden wir sehr interessant und haben dort mit Steven Engelberg gesprochen, dem designierten Chefredakteur von ProPublica, und er hat ein paar sehr interessante Dinge erzählt. Er hat also ganz gut argumentiert, warum die USA so eine Organisation wie ProPublica brauchen, weil der Markt allein es nämlich nicht mehr richten kann, weil also seit der Existenz des Internets das Anzeigenmonopol der Zeitschriften weggebrochen ist und der Zeitungen und deshalb große, kostspielige Recherchen nicht mehr querfinanziert werden können. Und er sagt, im Endeffekt sind Investigativrecherchen sowas wie Museen und Theater, nämlich eine Art Allgemeingut, was von der Öffentlichkeit unterstützt wird. Und ProPublica ist eine stiftungs- und spendenbasierte Organisation und hier hören wir ihn im O-Ton.
And so we've stepped in and said, well, maybe is what we call in economics a public good. In other words, the market does not produce enough investigative reporting. And so how do you produce it? Well, you have philanthropy. And in the United States, things that are supported by philanthropy are things like the museum, the orchestras, the ballet. It's typically not the government that supports that. It's philanthropy. But the reason we don't have enough art museums, to satisfy us culturally is that the market, the free market, left to its own devices, will not produce museums. The economics don't work. You can't charge enough for tickets to actually run an art museum. And so you need something else to step in. And that's where we are. We believe in journalism as well.
ProPublica haben wir ja bereits im Januar 2011 vorgestellt. Damals hatte der Gründer Paul Steiger gesagt, dass die Mission sei, Machtmissbrauch und Fehlverhalten ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Und indem wir, so das wörtliche Zitat, journalistische Mittel dafür anwenden, liefern wir der Öffentlichkeit ein Instrument, Wandel zu bewirken. Nun sind das anderthalb Jahre später. Lässt sich sagen, ob dieses Ziel irgendwie erreicht wurde? Ist es tatsächlich der investigative Journalismus? Reichen die Spendengelder? Ist das Projekt auch wirklich fest verankert im Journalismus?
Den Eindruck hatten wir auf jeden Fall. Wir kamen da rein in die Redaktion und die Tische stehen voller Preise. Die haben also in den letzten Jahren so ziemlich alles abgestaubt, was man nicht nur im Bereich der Investigativrecherche abstauben kann. Die Spenden sind nach oben gegangen. Es ist so, dass die Sandler Foundation, also der Hauptgeldgeber, absichert, dass pro Jahr 10 Millionen Dollar zur Verfügung stehen. Und mittlerweile sind sie so weit, dass sie 6 Millionen von diesen 10 Millionen selber durch Spenden eintreiben können. Das sind teilweise Leser, denen das was wert ist, die einfach mal 70 Dollar spenden oder größere Organisationen. Das scheint sehr gut zu laufen. Es ist eine große Redaktion und was, denke ich, auch ein Indiz dafür ist, dass es funktioniert, ist, dass die Journalisten dort sehr gut bezahlt werden. Also sowohl die Chefgehälter als auch die Redaktionsgehälter dort sind vergleichbar mit denen in großen Zeitungsredaktionen.
Ja, Steve Engelberg hat auch noch was anderes Spannendes gesagt. Und zwar auf die Frage, ob ihm die sinkenden Auflagen Angst machen oder ob es mit dem Journalismus zu Ende geht. Daraufhin hat er gesagt, naja, die ganzen Universitäten und Journalistenschulen seien so gut besucht wie nie zuvor. Und entweder könnte das daran liegen, dass die ganzen jungen Menschen sich alle verirren, oder es liegt vielleicht daran, dass die alle Recht haben und was wissen, was die ältere Riege von Journalisten nicht weiß und deswegen alle diese Universitäten besuchen und die Journalistenschulen.
The web gives you unlimited amounts of information, but how much of it can you trust? And so I think the future of journalism is brighter than people think. And it's fascinating, actually, the split. And this may be true in Europe. It's certainly true in the United States. Older journalists are very pessimistic. But the journalism schools are more full of journalism students today than they've ever been. More young people are going into journalism than ever. So they're either naive and foolish, or they know something the older people don't know. And I'm going to bet on the latter rather than the former.
Und daraufhin sind wir dann auch noch einmal zur Columbia University gegangen, zur School of Journalism der Columbia Universität. Und das war ganz interessant, weil ab dem nächsten Sommersemester werden dort die Studenten, die Journalismus studieren wollen, nicht mehr nur sich spezialisieren auf Print oder Radio oder Broadcast, sondern alles wird zusammengetan und die werden alle auf der gesamten Breite gefächert ausgebildet. Quasi die neuen Studenten, die an die Columbia kommen, werden dann einen All-Digital-Course machen, wo sie parallel in allen Bereichen gleichzeitig ausgebildet werden und sich dann anschließend erst spezialisieren können und es eben nicht mehr dieses Nischendenken im Zukunftsjournalismus geben wird.
Ihr seid jetzt in Japan, 8 Stunden der mitteleuropäischen Zeit voraus. Das reicht nicht ganz für die Zukunft des Journalismus, aber mit wem sprecht ihr über was in Japan und was versprecht ihr euch überhaupt für Erkenntnisse für das Überleben des Journalismus? Also ich meine, es ist schon mal gut zu wissen, dass dort die auflagenstärkste Zeitung der Welt herausgebracht wird.
Ja, ist natürlich eine Frage, wie nimmt man die Leser dieser auflagenstärksten Zeitung mit in die digitale Welt? Das ist sicherlich eine Frage, die wir versuchen werden zu beantworten. Heute aber haben wir einen Termin mit Richi Miyakawa. Das ist ein Blogger, der für Spiegel Online gebloggt hat 2011, als der Tsunami Japan erschüttert hat. Da wird uns vor allem interessieren, was passiert, wenn Nachrichtenagenturen nicht mehr die ersten sind, die zum Beispiel in Katastrophenfällen die Nachrichten einsammeln, sondern wenn das auf einmal Bürger machen, die mit ihrer Kamera losziehen.
Da sind wir gespannt. Wir hören dann aus Mumbai mehr von euren Besuchen in Tokio und dann, was ihr in Indien noch so vorhabt. Vielen Dank und toi toi toi. Bis dahin.
Ja, danke nach Potsdam.
Radio 1, der Tipp.